Ein Mittelständler, würde ich sagen, ist mehr ein Organismus als eine Organisation. Da werden Probleme situativ gelöst, an der Wurzel des Entstehens, als dass es immer über das Gehirn laufen muss. Da sind die Entscheidungswege kürzer, die Unterschriftsregelungen sind lockerer und das braucht es eben im Schiffbau.
Moin und ahoi zu einer neuen Folge des DUB Business Talk. Ich bin Sven Burmeister und heute euer Host. Ahoi, der traditionelle Seemannsgruß passt heute tatsächlich besonders gut, denn wir sprechen über Licht. Genauer gesagt über maritime Lichtsysteme. Klingt im ersten Moment vielleicht nach Nische, ist aber Hightech für einige der anspruchsvollsten Einsatzorte der Welt. Zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen, Forschungsschiffen, Offshore-Plattformen und Marineschiffen. Und an vielen Stellen ist diese Technologie auch systemrelevant. Denn die Firma meines heutigen Gastes beliefert unter anderem die Bundeswehr, die deutsche Marine und internationale NATO-Partner. Mein Gast ist Georg Blum. Er ist Diplom-Ingenieur für Elektro- und Informationstechnik und seit 2024 Geschäftsführer von Leitpartner aus Bremen. Leitpartner zählt zu den weltweit führenden Spezialisten für maritime Lichtsysteme. Mit rund 30.000 Produkten, mehr als 30 Jahren Erfahrung und Projekten, bei denen bis zu 50.000 Lichtpunkte an Bord verbaut werden. Hallo, Herr Blum.
Hallo.
Herr Blum, wir sprechen heute über ein Produkt, das jeder sieht, aber wohl die wenigsten strategisch ernst nehmen. Licht. Leitpartner gilt als Weltmarktführer für maritime Lichtsysteme. Wie wird ein Unternehmen aus Bremen in so einer hochspezialisierten Nische zu einer internationalen Größe?
Ja, das passiert natürlich nicht über Nacht, ehrlicherweise. Das braucht viel Blut, Schweiß und Tränen tatsächlich und ganz viel persönlichen Einsatz. Am Ende würde ich sagen, ist es die Mannschaft, die das natürlich irgendwie herstellt und realisiert. Sie brauchen gute Produkte und natürlich gute Kontakte und eine starke Partnerschaft. Aber das geht alles nicht ohne die eigentliche Mannschaft, ohne die Mitarbeiter, die die richtigen Ideen zum richtigen Zeitpunkt haben und immer nah dran sind und das realisieren, was der Kunde braucht. Und so kommt das dann über die Zeit.
Herr Blum, Sie haben es gerade gesagt, ein Unternehmen mit langer Geschichte. Vielleicht noch mal einen kleinen Abriss. Wo genau kommt Leitpartner her im Sinne geschichtlich? Wie ging es damals los und wo steht das Unternehmen heute?
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ging vor 30 Jahren los, mit Hilfe der Meyer-Werft, ehrlich gesagt. Seinerzeit gab es einen großen Leuchtenhersteller, der wurde verkauft. Und dann hatte er eine Art Monopolstellung. Und das passte der Werft natürlich überhaupt nicht. Also zum einen war das ein technologisches und kommerzielles Risiko. Und da wurde unser Gründer gebeten, ob er sich nicht selbstständig machen möchte. Und hat mit das ganze Wissen, was er über die Jahre sich angeeignet hat, mitgenommen und Leitpartner gegründet. Ganz, ganz einfach mit einem kleinen Projekt, mit ganz simplen Leuchten, damals noch in der Badewanne getestet. Und über die Jahre ist es eben ein großes Unternehmen geworden.
Sie sprachen jetzt gerade Ihren Ausführungen von Licht, Leuchten, Lichtsysteme. Können Sie das einmal ein bisschen eingrenzen, abgrenzen, wann genau man von was redet?
Starten wir vielleicht erstmal damit, man sagt nicht Lampe. Es sind Lichtsysteme am Ende. Lichtsysteme, dahinter verbirgt sich das eigentliche Leuchtmittel, aber auch die Steuerungstechnik bis hin zur Energieverteilung. Das Ganze ist ja oft viel mehr als nur ein leuchtender Punkt, sondern es ist ein intelligentes System, das auf die Umgebung reagiert und auch smarter ist, als man denkt.
Sie bieten eine enorme Bandbreite an rund 30.000 Typen von Leuchten, Scheinwerfer, Lichtsystemen. Sie haben es gerade erklärt, wie unterschiedlich das ist. Quasi ein komplettes Lichtuniversum für die Weltmeere. Welche Schiffe genau statten Sie denn aus?
Wir sind in verschiedenen Bereichen unterwegs, von der Kreuzfahrtindustrie über die kommerzielle Schifffahrt bis zur Marineschifffahrt, als auch die Offshore-Industrie. Das sind die Konverterplattformen. Ja, zu unseren Kunden gehören die weltweit renommiertesten Reeder und Werften. Das sind bekannte Namen wie Royal Caribbean Cruise Lines, Carnival, Disney Cruise Lines. Über die Werften wie die Meyer-Werft, die französische Staatswerft, Chantier oder Fincantieri in Italien. Ja, also zu unseren Kunden gehören tatsächlich die größten Reeder und Werften, als auch NATO-Partner, also Beschaffungsämter aus verschiedenen NATO-Ländern.
Was überwiegt da irgendwie, wenn es jetzt um die Prozesse geht, um die Zusammenarbeit? Läuft da inzwischen schon so viel einfach über den Namen, über das Vertrauen oder ist es immer noch ein harter Kampf durch Ausschreibung für Sie immer?
Der Name macht schon ganz viel aus. Das ist natürlich eine hart erarbeitete Reputation, wo wir auch sehr viel Lehrgeld bezahlt haben, natürlich über die Jahre. Es ist ein hartes Business, natürlich mit starker Konkurrenz aus Asien. Das ist tatsächlich so. Aber Gerade im Schiffbau oder in der Maritimindustrie ist es sehr wichtig, dass sich die Werften und die Reeder auf die Lieferanten verlassen können. Denn so ein Projekt ist sehr, sehr groß. Da reden wir schnell von 2 Milliarden Euro pro Projekt. Der Zeitplan ist sehr straff und da können sie sich eben nicht erlauben, dass da es an einer Stelle ruckelt.
Mhm. Im Vorgespräch fiel ein Satz, der mir wirklich hängen geblieben ist. Kreuzfahrtschiff ist bunt und aufwendig, Marine ist nicht bunt, aber hochkomplex. Was unterscheidet denn die Anforderungen an Lichtsysteme auf einem Kreuzfahrtschiff, einem Forschungsschiff, Sie sprachen auch von einer Offshore-Plattform und einem Marineschiff?
Ja, das ist tatsächlich so der Satz. Das hat ein Kunde zu mir gesagt. Der sagte, unser Bereich ist bunt und lustig. Und wenn man dann eben darüber nachdenkt, der Marineschiffbau ist weder bunt noch lustig. Und die haben grundverschiedene Anforderungen. Die schwimmen zwar alle irgendwie auf See, aber in manchen Bereichen, manche Schiffe wie die Marineschiffbau, die sind eben unter Bedingungen unterwegs, wo manche andere Schiffe nicht mehr unterwegs wären. Bei der Kreuzfahrt geht es um Emotionen. Da geht es darum, dass der Besucher ein Erlebnis erlebt, dass irgendwas in Szene gesetzt wird. Da geht es oft darum, dass die Lichtfarbe so gewählt ist, dass es der Situation und Atmosphäre schmeichelt. Das ist im Marineschiffbau natürlich völlig anders. Emotion spielt da eine andere Rolle. Da geht es um Funktionalität, um Belastbarkeit, um Schockresistenz, um Vibrationsresistenz und darum, dass sie eben im Zusammenspiel mit anderer Elektronik Waffensysteme nicht stören oder gestört werden.
Das klingt für mich danach, dass maritime Beleuchtung eine der härtesten Disziplinen der Lichttechnik ist. Aber was genau muss ein Lichtsystem denn auf See alles können und vor allem, was muss es aushalten? Also vielleicht abgesehen davon, was Sie jetzt gerade schon meinten, mit, dass da Waffentechnologie natürlich gerade im maritimen Bereich nicht gestört werden darf.
Ja, in erster Linie, was einem als erstes einfällt, ist natürlich Seewasserbeständigkeit und dass man mit feuchter Umgebung klarkommt. Das ist aber noch viel mehr als das. Sie müssen nicht nur die richtigen Materialien einsetzen, sondern auch die richtige Kombination. Gerade auf Schiffen ist es so, wie schon bereits gesagt, im Marineschiffbau sind sie unter lebensfeindlichen Umgebungsbedingungen teilweise unterwegs. Da reden wir nicht nur von Salzwasser, sondern von Wellenschlag, von Einsatzsituationen, von Schleichfahrten, von Temperaturwechseln. Man muss sich eben vorstellen, dass so ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel, das wird vielleicht in den Wintermonaten in Finnland gebaut und fährt dann in die Karibik. Alleine da haben wir schon eine riesige Temperaturspanne. Und das muss das Produkt eben abkönnen. Ja, es sind Materialien, die eingesetzt werden müssen, die ausgewählt werden müssen. Es sind Konstruktionsarten, die berücksichtigt werden müssen. Da müssen sehr, sehr viele Tests gemacht werden. Und am Ende kommt natürlich die harte Realität. Auf hoher See sieht man dann erst, ob das alles gereicht hat.
Sie sprachen jetzt davon, dass die Anforderungen an die Leuchtsysteme, gerade durch Sachen wie Spritzwasserbeständigkeit, dass das enorm ist auf hoher See. Wie testen Sie das konkret?
Ja, wir haben natürlich eine Art Umweltsimulationslabor bei uns im Haus, um all diese Dinge zu testen, wie Spritzwasserverträglichkeit, Unterwassertauglichkeit, Hitzebeständigkeit, Temperaturresistenz, Schlagfestigkeit, all solche Dinge. Das machen wir im eigenen Haus teilweise, wenn die Ansprüche oder die Spezifikationen anspruchsvoller sind mit externen Partnern. Das geht bis hin dazu, dass auch unsere Kunden eigene Labore haben, wenn wir von der Bundeswehr sprechen zum Beispiel. Dort sind ja ganz starke und erhöhte Anforderungen, was man nicht mal eben im Haus hat. Da spreche ich davon, dass man eine gewisse Schock- und Vibrationsfestigkeit haben muss von bis zu 400 G bei Beleuchtung. Wenn Sie für U-Boot-Beleuchtung liefern, dann reden wir von 2000 G. Das macht man nicht im eigenen Haus. Da müssen teilweise, gilt jetzt nicht für Leuchten, aber für andere Produkte, da müssen die Produkte teilweise angesprengt werden, um das nachzuweisen und zu testen.
Wenn wir jetzt überlegen, 30 Jahre Leitpartner und Zusammenarbeit mit vor allem mit maritimen Unternehmen, mit Rüstungsindustrie und dergleichen auch, haben sich die Ansprüche geändert oder sind die quasi nach wie vor so extrem, wie sie früher waren?
Also klar, mit der Technik verändern sich auch die Ansprüche. Ich würde sagen, die Ansprüche waren durchgehend hoch, aber der technische Standard hat sich angepasst. Wir hatten ja einen großen Wechsel von konventioneller Beleuchtung mit Halogenstrahlern auf die LED-Technik und das hat natürlich einiges mit sich gebracht. Zum einen sind LEDs zwar energiesparender, Aber die haben eben andere Ansprüche an die Elektronik, die sind nicht so robust, die sind auch nicht so warm. Das macht einen Unterschied, wenn sie zum Beispiel in der Arktis unterwegs sind und dort die Wärme eigentlich nutzen, damit die Leuchte nicht einfriert. Also ja, das hat einen großen Unterschied gebracht, der technologische Wandel. Die Ansprüche sind unverändert hoch.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, das Schiff ist in der Arktis unterwegs und die Leuchte geht kaputt. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Fakt ist, die Schiffe sind irgendwo auf hoher See unterwegs und irgendwas geht kaputt. Und klar gibt es überall irgendwie so ein kleines, gibt es Handwerker an Bord, aber natürlich auch kein endloses Ersatzteillager. Wie kann man sicherstellen, dass möglichst wenig passiert an Bord?
Ja, Sie haben total recht. Also es ist nicht mal eben ein Baumarkt um die Ecke oder ein Onlinehandel, wo man Ersatzteile nachbestellt. Die Schiffe haben in der Regel eine sehr starke Crew. Das sind Überlebenskünstler. Die sind in der Lage, auch mit einem Kaugummi und einer Tüte irgendwas zu reparieren. Das reicht aber oft nicht. Deswegen müssen die Produkte, die eingesetzt werden, einfach sehr widerstandsfähig und zuverlässig sein. Und das stellt man eben sicher, indem man die Erfahrung hat, zum einen die richtigen Materialien und Konstruktionsarten auszuwählen, dass die Leuchte oder das Produkt so gebaut ist, dass es unter allen Bedingungen funktioniert. Ja, und das muss man natürlich nachweisen. Da werden auch ganz viele Tests und Nachweise gefordert. Das ist nicht so, dass man ein beliebiges Produkt oder Material auswählt. Es ist nämlich leider nicht oft das drin, was draufsteht, und so hat man sehr viel Recherche und Konstruktionsarbeit, das Ganze auszulegen und zu testen, ob auch das rauskommt, was man eben sich gedacht hat.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, Stichwort Tests. Wie lange dauert es denn mitunter, bevor überhaupt eine neue Leuchte irgendwo eingebaut werden kann? Wie viele Tests, Dokumentation etc., was müssen Sie da alles machen, nachweisen, sowohl für jetzt Inhouse-Qualitätsstandards, die Sie natürlich haben, aber gleichzeitig auch Anforderungen des Kunden?
Das hängt stark vom Segment und vom Einsatzzweck ab natürlich. Das ist im Kreuzfahrtbereich etwas anders als im Marineschiffbau. Das fängt damit an, dass wir natürlich unsere eigenen Ansprüche haben, wie Sie schon gesagt haben, dass wir die richtigen Materialien auswählen. Das geht schon da los, dass wir natürlich Mustermaterialien uns beschaffen müssen, die testen müssen. Das kostet natürlich Zeit, uns die Materialzertifikate anschauen, selbst Materialzertifikate anfordern oder erstellen. Dann geht das fertige Produkt bei uns in die Vortests und dann geht das hier und da noch beim Kunden in den Test, in den finalen Test. Dann gibt es zwischendurch noch eine Abnahme bei uns im Haus, wo der Kunde mit einer ganzen Mannschaft kommt. Und dann gibt es natürlich noch die Klassifikationsgesellschaften, DNV, Germanischer Lloyd, die auch alle Zertifizierungen haben, die eingefordert werden. Ja, das kann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das kann Jahre dauern. Also wenn wir von Marineschiffbau reden, dann kann das tatsächlich einige Jahre dauern. Das liegt jetzt nicht nur an der Entwicklung und am Lieferanten, sondern auch natürlich an der Gegenseite, weil es oft so ist, dass das Produkt oder die Leuchte im Gesamtverbund getestet werden muss. Und dafür muss natürlich auch noch viel mehr vorhanden sein und fertig sein als die Leuchte. Und dann ist auch viel Wartezeit dabei.
Haben Sie ein Beispiel, was quasi, egal ob jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff oder irgendwo vielleicht auf einer Fregatte oder sowas, gibt es irgendwelche Beleuchtungssysteme, die wirklich, wo man sagt, das ist schon unfassbar aufwendig, bis sowas eingebaut werden kann?
Ja, allerdings ist es gerade im Marinebereich, wenn wir von Außenbeleuchtung reden, da reden wir von Leuchten, die eine gewisse Verratsreichweite nur haben dürfen. Das ist dann das Attribut, ab wann sie der Feind sieht. Das spielt auf Kreuzfahrtschiffen keine Rolle. Mhm. Das darf eben leuchten, aber so ein Marineschiff soll nicht sofort leuchten. Das hat bestimmte Schockanforderungen, die eingehalten werden müssen. Das kann man nicht mal eben zu Hause testen. Es ist dort auch so, dass der Schock, das wird jetzt sehr technisch, dass der Schock nicht nur einmal anstehen muss, sondern über einen gewissen Zeitraum anstehen muss. Das ist also technisch und vom Testverfahren sehr anspruchsvoll. Das muss man zunächst mal auslegen, berechnen und vorbauen, vorbereiten und realisieren. Ja, da reden wir von Marineleuchten tatsächlich.
Sie sprachen eben auch davon, Stichwort für Sie, Materialbeschaffung, Zusammenarbeit mit Lieferanten. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Ich meinte ja anfangs, dass es ja durchaus nischiges Geschäft ist, in dem Sie unterwegs sind. Ist das dann quasi in der Lieferkette, die für Sie, quasi was Sie, bevor was eingebaut wird, was Sie noch haben, ist das noch nischiger oder wie habe ich mir da den Markt vorzustellen?
Nein, das ist es nicht. Wir versuchen natürlich Standardkomponenten einzusetzen, dass man das jederzeit auch ersetzen kann und wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Nischenprodukten. Da werden möglichst Beleuchtungskomponenten oder Materialien eingesetzt, die auch im Landleuchtenbereich hier und da zu finden sind, die dann aber speziell ausgewählt werden. Da kann man nicht einfach irgendwas nehmen.
Leitpartner ist kein Konzern mit 10.000 Beschäftigten, sondern eher klassisches mittelständisches Unternehmen. Anfangs sprach ich ja auch im Vorgespräch vom Hidden Champion. Ist das für Sie ein Vorteil in Ihrem Business? Sind Sie dichter dran am Kunden oder hat das auch seine Nachteile?
Ich würde sagen, beides hat seine Daseinsberechtigung und hat seine Vor- und Nachteile tatsächlich. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Schiff oder ein Boot. Ein Schnellboot ist einfach viel wendiger und flexibler und ein großer Tanker ist einfach ein bisschen träger. Der hat wiederum den Vorteil, dass er natürlich schwer zu bremsen ist, dafür schwer in Gang zu kriegen. Und im Marineschiffbau oder im Schiffbau ist es eher so, wie ich eingangs erwähnt habe, solche Projekte passieren sehr, sehr schnell. Hatte ich im Vorgespräch erwähnt, dass es beeindruckend ist, dass so ein großes Schiff im Wert von 2 Milliarden innerhalb von 2 Jahren gebaut werden kann. Das erfordert eben, dass jedes Glied in der Lieferkette flexibel funktioniert und schnell reagieren kann. Und das spricht tendenziell für einen Mittelständler. Und ein Mittelständler, würde ich sagen, ist mehr ein Organismus als eine Organisation. Da werden Probleme situativ gelöst, an der Wurzel des Entstehens, als dass es immer über das Gehirn laufen muss. Da sind die Entscheidungswege kürzer, die Unterschriftsregelungen sind lockerer. Und das braucht es eben im Schiffbau.
Wie nehmen Sie das persönlich im Tagesgeschäft wahr, im Vergleich großer Konzern, mittelständisches Unternehmen? Wird vom Kunden auch gerade diese Nähe oder vielleicht auch so diese Persönlichkeit auch geschätzt oder ist am Ende des Tages entscheidet nur der Preis?
Nein, das ist ganz besonders wichtig, weil, wie gesagt, jedes Glied muss funktionieren und muss zusammenarbeiten. Und es kommt natürlich nie so wie geplant. Und wenn man sich vorstellt, so ein Schiff ist im Trockendock, da geht das schon sehr rau her. Da muss man manchmal unkonventionelle Lösungen finden und das geht nur, wenn man ganz nah dran ist. Deswegen ist die Partnerschaft und die Zusammenarbeit ja ganz besonders wichtig.
Maritime Wirtschaft im Allgemeinen wird ja aktuell auch in der Tagespresse wieder viel mehr diskutiert, bekommt eine jetzt aufgrund der geopolitischen Situation eine neue Relevanz. Spüren Sie das auch im Alltag?
Ja, allerdings ist jetzt nicht nur im Marinebereich aufgrund der geopolitischen Spannungen, sondern ich würde sagen, wir spüren das gerade in allen Segmenten. Kurz nach Corona hatte man kurz gedacht, der Schiffbau hat ein Problem, weil die Kreuzfahrtindustrie ein bisschen ins Straucheln gekommen ist. Das ist heute völlig anders. Wir haben Rekordauftragseingänge bei den Werften, die Bauplätze sind alle ausgebucht. Unsere Kunden haben teilweise Kreuzfahrtschiffe in den Auftragsbüchern bis 2039. Das zeigt, wie wichtig diese Industrie im Moment ist. Im anderen Bereich, nehmen wir mal den Offshore-Bereich, da ist die Energiewende ganz stark. Man möchte weg von nuklearer Energie und von konventioneller Energieproduktion hin zu nachhaltiger Energieerzeugung. Da sind wir ganz schnell bei Offshore- und Windparks. Und der Markt boomt. Es gab ja im Januar diesen Nordsee-Gipfel und da hat der Bundeskanzler ja angekündigt, dass man von 9 auf 300 Gigawatt ausbauen möchte. Das sagt schon, dass da ganz, ganz viel passiert. Und der Marineschiffbau natürlich aufgrund der geopolitischen Lage, das ist in aller Munde. Das ist ganz klar, da passiert gerade ganz, ganz viel. Ja, also ich würde sagen, die maritime Industrie und der Schiffbau ist im Moment die Schlüsselindustrie unserer Wirtschaft.
Abschließende Frage. Sie kommen aus Bremen, auch klassischer Standort mit maritimer Geschichte. Welche Rolle kann der Standort Bremen denn zukünftig spielen in dieser Industrie?
Eine sehr, sehr wichtige, würde ich sagen. Und nicht nur in dieser Industrie. Ich meine, bei uns versammeln sich ganz, ganz viele der Global Player. Wir haben Werften, wir haben Reeder. Wenn man das mal ein bisschen weiter fasst, nicht nur Bremen, der norddeutsche Bereich, da sind die Player in dieser Industrie. Wenn wir nur mal auf Bremen schauen, dann findet Bremen leider nicht die Anerkennung, die ihr eigentlich zusteht. Bremen ist sehr stark im Marineschiffbau als auch im Space-Bereich. Alles, was gerade erforderlich ist, das sind, ich sag mal, die relevantesten Technologien, die da gerade entstehen. Bremen spielt eine außerordentlich große Rolle und ich bin mir sicher, dass das in naher Zukunft auch noch mehr Anerkennung finden wird.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Herr Blum. War ein sehr nettes Gespräch mit Ihnen. Ja, und euch, liebe Zuschauer, danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei einer neuen Folge vom DUB Business Talk dabei seid.